Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wenn wir online Hass begegnen, dann fühlt sich das meistens schlecht an, egal ob wir gemeint sind oder nicht. Das Klima des Hasses im Internet, das führt nachweislich dazu, dass sich viele mit ihrer Meinung zurückhalten. Ihr kennt das vielleicht selbst, auch um nicht selbst dann Ziel von Hasskommentaren zu werden. Einigen wenigen und derer Meinung wird allerdings so immer mehr das Feld überlassen. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Umso wichtiger sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Wie stellt man sich Hass im Netz und auf Social Media wirkungsvoll entgegen? Welche Aussichten haben beispielsweise Anzeigen und wo hole ich mir Hilfe, wenn ich betroffen bin? Wir sprechen mit Menschen, die sich auskennen, die etwas dagegen unternehmen. Und los geht's mit Lena Jäger. Sie ist Feministin, sie hat in Österreich ein Frauenvolksbegehren gestartet und sagt offen ihre Meinung, auch online, und hat so auch schon viel Erfahrung mit Hass im Netz gesammelt. Das mit dem Hass wurde aber auch nochmal stärker, so sagt sie, als ein identitärer Politiker ein Video ganz speziell zu ihr hochgeladen hat, in dem er sich intensiv mit einigen ihrer Aussagen beschäftigte. Ich habe Lena gefragt, was sich danach bei ihr abgespielt hat.
Ja, also ich kann mich noch total gut an den Tag erinnern. Meine Schwester hat geheiratet und ich war gerade zu Besuch in Norddeutschland. Und das Erste, was ich eigentlich sozusagen wahrgenommen habe im Netz, war, dass mir eine gute Freundin geschrieben hat, alles okay bei dir. Dann habe ich gesehen, dass eine zweite Freundin geschrieben hat, Lena, was ist los, was ist passiert, was kann ich tun? Ich habe die Nachrichten beide überhaupt nicht verstanden. Dann hat mir eine von diesen beiden Freundinnen ein Screenshot geschickt, weil ich mich eben nicht ausgekannt habe. Das war dann von meiner eigenen Seite und dann bin ich sozusagen wirklich auf mein Facebook-Profil gegangen und habe gesehen, dass ich schon mehrere hunderte Markierungen und Benachrichtigungen hatte. Es hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert. Also erstmal war da ganz, ganz große Verwirrung. Dann habe ich gleich als erstes 1-2 Beschimpfungen gelesen, die, sag ich mal, so in der Kategorie waren, du dummes Stück Scheiße, du fette Sau. Also das waren sozusagen so die ersten Eindrücke, die ich hatte. Und dann habe ich erst ganz langsam, ich habe eigentlich fast 2 Stunden gebraucht, zu realisieren, wo kommt das eigentlich her? Warum ist das jetzt auf einmal da? Und auch ein bisschen zu begreifen, dass quasi offensichtlich auch ein paar Hater systematisch auf mich losgegangen sind, auf mich gehetzt wurden, weil das waren nämlich nicht nur 1, 2 oder 5 Nachrichten, sondern eben gleich, ja, mehrere.
Und was hat das mit dir gemacht?
Das war schon irgendwie gruselig, aber im ersten Moment tatsächlich auch erstmal verwirrend. Also am Anfang habe ich so viel Energie gebraucht, mich auszukennen, auch erstmal die Fragen von Freunden zu beantworten. Und ich habe eigentlich gleich vom ersten Moment an Solidarität gehabt. In Wahrheit ja eigentlich Solidarität, bevor ich überhaupt gewusst habe, was los ist. Und insofern habe ich mich zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt alleine gefühlt. Ich hatte eher sogar das Gefühl, ich muss jetzt anderen erklären, was da los ist und bin es auch ihnen schuldig. Das andere ist, was mich natürlich sehr gestresst hat. Ich war da auf einer Familienfeier und hatte eigentlich tatsächlich keine Lust, mich jetzt darum zu kümmern. Und da habe ich aber auf der anderen Seite auch gemerkt, dass man das jetzt nicht einfach wegdrücken kann. Ja? Und dass es mir dann doch keine Ruhe gelassen hat und ich immer wieder aufs Handy geschaut hat. Insofern würde ich sagen, in einem Satz, es hat mich auf jeden Fall in Aufruhr versetzt, ich habe mich getrieben gefühlt und auf jeden Fall absolut fremdbestimmt.
Wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, ich wehre mich dagegen?
Also der Moment, dass ich gesagt habe, ich wehre mich dagegen, den hat es gar nicht gegeben. Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ja. Das, was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht zurückgeschimpft, sondern ich bin im Netz selber dem eher mit Humor begegnet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch sehr gut geschützt gefühlt, einfach dadurch, dass so viele Menschen ihre Solidarität im Netz offen gezeigt haben. Und dadurch habe ich auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen, jetzt überall was drunter zu schreiben und mich zu rechtfertigen. Eher das Gegenteil, ich habe das fast gar nicht gemacht. Dass ich mich wirklich auch offiziell, das heißt auch mithilfe von einer Anwältin wehren möchte. Das ist tatsächlich erst ein paar Tage später gekommen. Zum einen haben natürlich sehr viele zu mir gesagt, Mensch, da musst du was dagegen tun. Das ist nicht in Ordnung. Ein paar Freunde haben mir auch ins Gewissen geredet und gesagt, du bist immer so stark, mach das jetzt einfach, du hältst das durch. Das gibt auch Frauen, die halten das nicht durch und für die musst du quasi ein Vorbild sein. Also da ist auch gleich sehr früh ein in die Pflicht nehmen da gewesen. Aber das Letzte, was dann eigentlich der ausschlaggebende Moment war, war, dass mich tatsächlich eine Medienanwältin in Österreich kontaktiert hat, mich angeschrieben hat und gesagt hat, das ist klagbar, ich möchte Ihnen das einfach nur sagen, Frau Jäger, vielleicht treffen wir uns einmal. Und das habe ich dann auch wahrgenommen, habe mich mit ihr getroffen, erste Infos erhalten und dann eigentlich auch gleich entschieden in dem ersten Meeting, dass ich das jetzt wirklich auch durchziehe, dass ich das jetzt anfange, aber dann auch wirklich durchziehe, egal ob es zum Prozess kommt oder nicht.
Gab es bei dir zwischendurch aber auch den Punkt, der ja in Studien nachgewiesen wird, dass du das Bedürfnis hattest, dann dich vielleicht auch zurückzuziehen und nicht mehr dich so in eine Meinungsauseinandersetzung zu begeben online?
Naja, ich würde sagen, da bin ich tatsächlich einfach nicht der Durchschnitt, was zwei Gründe hat. Das eine ist, ich bin ein dickes Kind, seit immer schon gewesen und dann eine dicke Jugendliche und eine dicke Frau. Und ich kenne sozusagen Beschimpfungen und auch Bewertungen aufgrund meines Äußeres seit immer. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo ich das nicht gekannt habe. Und insofern ist das etwas, was, ja, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass ich abgestumpft bin. Es gibt schon immer wieder Momente, wo mich das trifft. Aber irgendwie stellt sich für mich die Frage nicht mehr. Das ist ein Teil meines Lebens und das gehört zu mir und ich mache weiter, ja. Und insofern, es waren ja vor allem Beschimpfungen aufgrund meines Äußeren. Was für mich krass war, war da, wo Menschen wirklich unter ein sehr persönliches Bild drunter gepostet haben von mir. Also es gab zum Beispiel ein Hochzeitsfoto von meiner Frau und mir. Und da hat jemand auch eben einen sehr grindigen Kommentar drunter geschrieben. Und das war dann so ein Moment, wo ich nochmal ganz anders das Gefühl hatte, jemand tritt in meine Privatsphäre ein. Wo eben nicht nur meine politische Meinung beschimpft und aufgrund meiner Figur mich angeht, sondern tatsächlich auch aufgrund meiner Beziehung. So, und das hat mich schon sehr getroffen. Das war zum Beispiel auch der einzige Kommentar, den ich offline selbst genommen habe. Alle anderen Kommentare habe ich tatsächlich stehen lassen, einfach auch, weil ich tatsächlich auch zeigen wollte, was da geschrieben wurde, ja.
Und du hattest jetzt die Hilfe dieser Anwältin. Wie seid ihr vorgegangen? Gegen wie viele Fälle auch?
Also momentan haben wir jetzt mal einen Fall sozusagen positiv entschieden für uns. Und es sind gerade in Vorbereitung weitere Fälle. Da werden wir dann jetzt sozusagen auch Klage einreichen. Das sind meines Wissens nach 3 weitere Fälle. Es gibt aber auch noch mehr. Ja, wir wollen das nur immer so Stück für Stück machen. Wir wollten jetzt auch mal den ersten machen, auch einfach um zu gucken, wie geht es mir damit und ist es auch vom Arbeitspensum her bewältigbar? Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel arbeitet und eben auch sehr viel ehrenamtlich arbeitet. Und das war schon eine enorme und ist immer noch eine enorme Zusatzbelastung. Das ist auch etwas, wo ich mal darauf aufmerksam machen möchte. Das ist nicht so einfach gesagt, ignoriere solche Kommentare. Ja? Erstmal ist es ja so, dass bestimmte Sachen, auch wenn sie strafrechtlich relevant sind, dann machen sich Leute, die sowas stehen lassen, auch schuldig. Das ist etwas, wo man dem nachgehen muss. Das andere ist, finde ich, auch tatsächlich, dass man als eine Person, die sich entschieden hat, in die Öffentlichkeit zu treten, eben auch dieser Öffentlichkeit gegenüber eine Verantwortung hat. Also für mich hat sich die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht, einfach nie gestellt, weil ich einfach mir sicher war, dass jemand in meiner Position das machen muss. Man kann nicht auf der einen Seite ein Frauenvolksbegehren machen und sagen, ich habe eine feministische Lebensart und auf der anderen Seite dann in dem Moment, gerade wenn man selbst merkt, dass es eigentlich da Lücken im Gesetz gibt, dann nicht dagegen angehen, ja. Weil es sind vor allem Frauen von Hass im Netz betroffen und vor allem von diesem Hass im Netz, den auch ich erlebt habe, diese Bewertung aufgrund des Körpers, ja. Immer nur diese Frage, bin ich attraktiv genug für die Männer? Bin ich zu wenig attraktiv? Habe ich mit den falschen Männern geschlafen? Habe ich vielleicht überhaupt mit keinem Mann geschlafen? Ist das das Problem? Also diese unglaubliche heteronormative, ja, ich sag mal so stereotyp männliche Sichtweise, die einzige Daseinsberechtigung einer Frau ist es, ein attraktives Objekt zu sein. Ja.
Du hast erwähnt, es gibt diesen einen Fall, der in deinem Sinne entschieden wurde. Es gibt ein Verfahren mit außergerichtlicher Einigung. Ist das jetzt zu Ende gegangen? Diese Hassposterin, um die es da geht, die hatte dir eine Vergewaltigung gewünscht und musste sich jetzt öffentlich auf Facebook dafür entschuldigen.
Ich habe Frau Magister Lena Jäger vom Frauenvolksbegehren im Februar 2019 öffentlich auf Facebook beleidigt und ihr dabei Dinge gewünscht, die mir sehr leid tun. Ich nehme diese unangebrachten Äußerungen zurück und entschuldige mich hiermit ausdrücklich bei Frau Magister Lena Jäger.
Nimmst du ihr diese Entschuldigung ab?
Ja, also ich bin ihr ja persönlich noch nie begegnet. Das Witzige ist, ihr hat ein Restaurant, das tatsächlich bei meinem Wohnhaus ziemlich nah verortet ist. Also ich sag mal so, ich habe nicht mal 5G-Minuten zu ihrem Lokal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass auch solche Menschen vielleicht in einer bestimmten Gruppenhasssituation, also ist sie in irgendeiner internen Gruppe gewesen, wo das gepostet wurde, dann schaukelt sich das auf und dann haben 4 von denen mir geschrieben und sie ist eine von denen. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass man auch nicht ganz darüber nachdenkt, weil eben im Netz wir keinen Gegenüber haben. Wir sehen keine Emotionen in dem Gesicht eines Menschen. Ich kann mir natürlich nicht sicher sein, ja. Fakt ist, dass es für mich auch nicht ganz so wesentlich ist. Ich finde tatsächlich ganz richtig und wichtig, dass wir immer wieder zeigen, wir wehren uns dagegen und dass wir auch aufzeigen, dass es hier einen Missstand gibt. Ja? Und auch grundsätzlich darauf hinweisen, dass im Netz viel eher solche Grenzen überschritten werden. Also, weiß nicht, vielleicht mache ich das noch, aber ich habe immer so diese Idee und es hat auch ein paar Videos in diese Richtung gegeben, dass man eigentlich ein Video machen muss mit Menschen, weiß ich nicht, wie ich über die Einkaufsstraße gehe und abwechselnd bekomme ich auf meinem Spaziergang von links und rechts diese Hasskommentare zugeworfen. Einfach nur mal, damit Leute merken, wie absurd das auch ist. Niemand, der mich auf der Straße sieht, schreit einfach, du gehörst vergewaltigt, ja, oder du gehörst massakriert, ja. Oder einer der Kommentare, der mich am meisten getroffen hat, ist sehr schwer klagbar. Deswegen haben wir uns bis jetzt dagegen entschieden. Das ist einer, in dem es heißt, ja, das ist jetzt die Strafe. Ihr habt uns den Hitler geschickt, dafür habt ihr jetzt von uns die Lena bekommen. Wobei, die ist wirklich noch schlimmer, die ist schon ein sehr fetter Brocken. Das war einer der Kommentare, also so dieser Hitler-Vergleich. Für mich eben auch so als Norddeutsche ist das unglaublich gewesen, dass das jemand macht, ja, dass jemand das wirklich schreibt über mich, aufgrund meiner Arbeit, aufgrund meines Aktivismus, ja. Also immer, wenn ich auch gefragt werde, so, was hat mich daran gestört, sind nicht die Beleidigungen aufgrund meiner Figur gewesen, die ich eben sowieso schon immer kenne, ja.
Und die Erfahrung in deinem Fall, du hast gesagt, der Kommentar war schwer klagbar. Wie war das denn mit der Mehrzahl der Kommentare? Gibt es das richtige Instrumentarium, um sich da zur Wehr zu setzen, oder ist deine Erfahrung eine andere?
Naja, es gibt definitiv nicht das richtige Instrumentarium, weil es schon mal davon abhängt, also auch jetzt das, was ich gemacht habe, geht nur, wenn man eine bestimmte finanzielle Sicherheit hat und die hat nicht jeder Mensch, ja. Also ich denke, eine der ersten Sachen, die gesetzlich verankert werden müssen, ist, dass jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch, der Opfer von solchen Hasspostings wird, auch diese zivilrechtlich klagen kann, ja. Das heißt nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich, das heißt auch einen Schadensersatz einfordern kann. Das ist mal das Erste, was mir ganz wichtig ist. Das andere ist, dass wir tatsächlich breit kampanisieren müssen und in der Gesellschaft etwas dagegen tun müssen, dass wir im Netz so unglaublich enthemmt miteinander kommunizieren. Ja? Ich denke, da gibt es verschiedene Dinge, die wir tun können. Ich sage immer so im Spaß hier in Österreich bei uns, ja, die Regierung soll mir halt mal 500.000 Euro geben, dann baue ich ihnen eine Kampagne. Ja? Also tatsächlich, da können wir was machen und da müssen Menschen drüber ins Gespräch kommen.
Lena Jäger über ihren Umgang mit Hass im Netz.
Deutschlandfunk Nova.
Lovestorm, das könnte eine Antwort auf den Hass, auf den Shitstorm im Internet sein. Das erhofft sich zumindest Björn Kunter. Der hat auch selbst schon erlebt, wie es ist, wenn man Hass im Netz abbekommt. Ich habe ihn gefragt, wie sich seine eigenen Shitstorm-Erfahrungen angefühlt haben.
Ja, ich hatte einen eher untypischen Shitstorm. Untypisch, weil ich komme selber aus der Friedensbewegung und da geht man manchmal besser miteinander um als im Rest der Gesellschaft. Aber auch in der Friedensbewegung gibt es manchmal Momente, in denen man angegriffen wird. Und das ist mir so passiert, als ich während des Ukraine-Krieges wahrscheinlich pro-ukrainisch agiert habe und dann kamen ganz skurrile Mitteilungen so von wegen CIA finanziert etc., Beschimpfungen, Verleumdungen. Und was damals wirklich schlimm war für mich, war nicht so sehr, dass es ein paar Spinner gibt, die irgendwelche komischen Meinungen über mich in die Welt setzen, sondern dass die anderen nicht reagiert haben.
War das denn auch so ein Anreiz für dich zu sagen, ich starte jetzt den Love Storm?
Nein, also entscheidend war es eher ein Jahr später, als ich festgestellt habe, dass eine Welle von Hass gegen Flüchtlinge durch Deutschland raste, gerade im Internet. Und ich festgestellt habe, dass das sich sehr ähnelte zu dem, was wir in den 90er Jahren erlebt haben mit den Pogromen. Und damals hatten wir einen Ansatz entwickelt von Zivilcourage. Und ich habe festgestellt, die ganzen Netzleute kannten den gar nicht so richtig.
Die Pogrome, meinst du jetzt brennende Asylheime und Leute stehen daneben und gucken?
Genau, um diese Ansätze von Rostock-Lichtenhagen, Mölln. Viele Leute haben damals in den 90er Jahren Gedanken gemacht, wie kann ich Flüchtlinge schützen? Und wir wollten das machen, ohne uns zu bewaffnen, und haben dafür den Ansatz von Zivilcourage entwickelt. Und die drei wichtigsten Elemente von Zivilcourage, nämlich sich vorbereiten, also sich trainieren, sich gegenseitig alarmieren und sich Hilfe zu holen und sich zu organisieren, dass man damit nicht alleine ist in solchen Situationen. Diese drei Elemente wollte ich damals, habe ich gemerkt, die muss man auch ins Netz übertragen. Und daraus ist Lastraum entstanden.
Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter machen. Wie geht ihr denn dann vor mit dieser Initiative?
Der erste Schritt ist, wir bieten Trainings an. Das ist einstündiges, auch kostenloses Online-Training für alle, die das machen wollen, die nicht wissen, wie reagiere ich, wenn ich, die sich unsicher fühlen.
Was lernt man da zum Beispiel?
Man lernt, was funktioniert und was nicht funktioniert, so ein bisschen. Es ist ein Rollenspiel. Das heißt, die Leute schlüpfen in die Rolle vom Angegriffenen oder von einem Angreifer oder von Angreiferinnen und oder von Leuten, die zuschauen wollen. Und dann probieren sie mal, was passiert. Und dann merken sie, okay, das hat jetzt das Ganze nur noch schlimmer gemacht oder das war jetzt der richtige Ansatz. Mhm. Und parallel dazu können Menschen, die Hassangriffe beobachten oder selber angegriffen sind, dann erst recht, bei uns auf der Webseite sozusagen den Vorfall melden. Und dann alarmieren wir die von uns Trainierten und die können dann reagieren. Das heißt, wir gehen nicht zur Polizei, wir melden noch nicht bei Facebook. Manchmal sagen, das bietet sich an. Aber im Normalfall geht es einfach nur darum, dass Leute dann einfach sagen, nee, das sehe ich anders. Weil das Problem ist, der Hass ist häufig organisiert und viele Leute sind verstört, wissen nicht, wie sie darauf reagieren können. Und so entsteht der Eindruck, dass eben alle anderen schweigen.
Okay.
Und die Leute, die den Hass verstreuen, denken sich, oh ja, ich kriege 2, 3 Likes oder vielleicht auch 40 oder was auch immer. Und alle Leute finden das gut und sie erfahren nicht, dass eigentlich die Mehrheit dagegen ist.
Aber wie identifiziert ihr denn sozusagen die Fälle, wo es nötig ist, dann entsprechend, jetzt mal in eurem Wording, Lovestorms zu entfesseln?
Wenn das Gewalt ist, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn Menschen beschimpft werden, wenn Menschen erniedrigt werden, das ist eine Art von Gewalt, die wir nicht haben wollen. So sollte man nicht miteinander umgehen.
Und das wird einfach benannt und sagt, das geht zu weit. Oder was schreiben dann die Leute?
Ganz unterschiedlich. Wir haben so 3 Ziele für uns, die wir den Leuten sagen. Es geht darum, die Angegriffenen zu stärken, damit die auch weiter im Netz bleiben können. Es geht an zweiter Stelle darum, die Zuschauenden zu mobilisieren und zu sagen, hier, was haltet ihr eigentlich davon? Und an dritter Stelle geht es darum, die Angegriffenen den Grenzen zu setzen. Weil ganz häufig ist es so, dass die Leute sich dann mit dem Angegriffenen so ein bisschen verbeißen und dann geht es hin und her und irgendwie kriegt er noch mehr Aufmerksamkeit, als er braucht. Das wollen wir eigentlich gar nicht.
Und was macht ihr für Erfahrungen? Funktioniert das?
Wir machen die Erfahrung, dass das funktioniert. Das eine ist, was wir mitkriegen, ist, wo wir Feedbacks bekommen haben von Angegriffenen, die gesagt haben, hier, da waren nur 2, 3 Leute, die sich gesagt haben, hier, nimm das nicht so ernst, das sehen wir anders. Und das hat mir dann als Angegriffenen ermöglicht, anders mit der Situation umzugehen. Und die zweite Sache ist, dass wir auch merken, für die Leute, die sich an solchen Aktionen beteiligen, wenn ich selber als Einzelmensch da reingehe und versuche, dagegen anzusenken, habe ich ganz häufig das Gefühl, oh, die Welt ist schlecht. Wenn ich das aber merke, ich mache das gemeinsam mit 2, 3 anderen, dann kann ich viel mehr sehen, okay, dann sehe ich nur die 2, 3 anderen, dass ich noch 10 andere Leute, die ich unterstützen kann. Und ich gehe nach einer halben Stunde nach Hause und habe das Gefühl, ich habe das Beste getan, was ich machen konnte. Und über diese gemeinsame Aktion mache ich beim nächsten Mal auch wieder sowas.
Also im Grunde genommen mobilisierst du die, die vielleicht sonst still geblieben sind, wie bei deiner eigenen Erfahrung, und willst sozusagen den Aufstand der Anständigen und dass das Netz nicht denjenigen, die laut pöbeln, überlassen wird.
Der Aufstand der Anständigen ist jetzt ein sehr großes Wort. Mir geht es vor allem darum, dass die Leute nicht alleine sind.
Björn Kunter hat die Initiative Love Storm gegründet. Mehr Infos findet ihr bei love-storm.de.
Deutschlandfunk Nova.
Er liest zum Teil unfassbar brutale und menschenverachtende Dinge. Also da geht es darum, dass Flüchtlinge vergast werden sollen. Er sieht Hakenkreuzbilder oder findet Beiträge, in denen Juden wegen ihres Glaubens beleidigt werden. Das alles gehört zum Berufsalltag von Christoph Hebecker. Er ist der erste deutsche Staatsanwalt, der Vollzeit gegen Menschen ermittelt, die in sozialen Netzwerken illegale Hassbotschaften posten. Und die erlebt er dann auch live vor Gericht, denn er schreibt als Staatsanwalt die Anklageschrift. Ich habe Christoph Hebecker gefragt, wie er diese Menschen charakterisieren würde.
Wir haben natürlich im Rahmen unserer Projektarbeit uns auch Gedanken gemacht, ob wir in der Lage sind, den durchschnittlichen Verfasser von Hasspostings zu beschreiben. Und wir müssen eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir das nicht können. Wir erleben unterschiedliche Menschen. Wir haben weibliche Beschuldigte, männliche Beschuldigte. Wir haben gut situierte Beschuldigte. Wir haben ärmere Beschuldigte. Wir haben Beschuldigte gesehen, die Vorbelastungen haben. Wir haben solche gesehen, die bis dahin strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten sind. Und ebenso würde ich auch das Verhalten oder den Umgang der Beschuldigten mit ihren Taten beschreiben wollen. Wir haben auch da Beschuldigte erlebt, die Reue und Einsicht gezeigt haben. Wir haben aber auch Beschuldigte erlebt, die aus unserer Sicht eher als Überzeugungstäter zu bezeichnen sind, die ganz klar wussten, ich begehe hier eine Straftat und das in Kauf genommen haben.
Gegen welche Gesetze verstoßen denn die Posts, die bei Ihnen landen? Ist das quer durch die Bank oder gibt es da vielleicht auch eine Tendenz?
Ja, wir haben im Rahmen unserer Projektarbeit festgestellt, dass die ganz klar überwiegende Anzahl der Postings dem rechten und teilweise auch dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Das ist die deutlich überwiegende Anzahl der Fälle. Wir haben auch einen gewissen Anteil von Fällen, den wir keiner politischen Orientierung zuordnen können. Häufig sind es Fälle von extremer Gewaltdarstellung oder Ähnlichem. Und wir haben auch einen im Verhältnis deutlich kleineren Anteil, den wir dem linken Spektrum zuordnen können.
Ich kann ja mal zitieren, zum Beispiel die Aussage, Deutsche erwachet, an die Waffen und das ganze Pack an der Grenze erschießen und zur Abschreckung liegen lassen. Das spart auch den ungarischen Zaun, eine Äußerung eines 20-jährigen Mannes, der dann als Strafe verhängt bekommen hatte, 1.200 Euro wegen Volksverhetzung. Fallen Ihnen noch andere Urteile ein und Aussagen?
Wir hatten beispielsweise einen Beschuldigten, der hatte gepostet ein Bild von einem Soldaten, offensichtlich ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, mit einem Maschinengewehr. Und dieses Bild war unterschrieben mit den Worten, das schnellste Asylverfahren aller Zeiten lehnt bis zu 1.400 Asylanträge in der Minute ab. Zusätzlich war das von dem Beschuldigten noch mit weiteren Worten kommentiert, in denen ein Auschwitz-Bezug hergestellt wurde, würde ich es mal nennen. Wir haben diesen Fall angeklagt, zusammen mit noch weiteren Fällen. Für diesen speziellen Fall wurde eine Einzelstrafe von 5 Monaten ausgeurteilt. Eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung hat das Gericht festgestellt. Und da wir noch weitere Taten angeklagt hatten, wurden letztendlich 5 Monate Gesamtfreiheitsstrafe ausgeurteilt, die in diesem Fall dann eben zur Bewährung ausgesetzt wurden. Es muss also nicht immer bei der Geldstrafe enden. Gerade bei der Volksverhetzung, die grundsätzlich im Mindestmaß eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten vorsieht, bis eben hin zu 5 Jahren, kann es regelmäßig eben auch zu Freiheitsstrafen kommen.
Sie können sich doch wahrscheinlich vor Fällen gar nicht retten, oder? Stelle ich mir das falsch vor?
Der Blick ins Internet legt diese Vermutung natürlich nahe. Wir hatten diese Befürchtung am Anfang unserer Projektarbeit auch und haben deswegen unser Projekt Verfolgen statt nur löschen relativ stark begrenzt. Im Rahmen unserer Projektarbeit können bei uns nur diejenigen Strafanzeige erstatten, die Partner im Projekt Verfolgen statt nur löschen sind. Das sind große, in Nordrhein-Westfalen ansässige Medienunternehmen. Und wir wussten am Anfang nicht genau, was kommt auf uns zu, mit welchen Fallzahlen werden wir umgehen müssen. Wir können jetzt endlich nach 1,5 Jahren Projektarbeit aber konstatieren, dass die Zahl beherrschbar ist. Von daher ist das Problem sicherlich groß, aber nach den Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben, können wir auch feststellen, dass es kein Problem ist, was so riesig ist, dass wir überhaupt keine Chance haben, dass wir es in den Griff zu kommen.
Wie gehen Sie denn bei Ihren Ermittlungen überhaupt vor? Stehen Sie dann irgendwann bei jemandem vor der Tür und sagen Sie, Herr Schmidt, Sie haben unter dem sowieso Namen online auf der und der Plattform vorgestern das und das gesagt, wir würden gerne mal Ihren Rechner sehen?
Ganz genau, das kann passieren. Genau, nachdem wir festgestellt haben, das Verhalten ist strafrechtlich relevant, ist der zweite Schritt die Identifizierung des Beschuldigten. Da arbeiten wir mit unserem polizeilichen Partner, mit dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen zusammen. Und nur wenn wir den Verfasser auch tatsächlich identifizieren können, können wir konkrete Maßnahmen ergreifen. Aber wenn wir das geschafft haben, ist das, was Sie gerade skizziert haben, ein durchaus realistisches Szenario.
Und wie erfolgreich sind Sie dabei?
Ja, das ist immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Was wir sicherlich feststellen können, ist, dass wir es geschafft haben, auch mit unserem Projekt dazu beizutragen, dass eine zunehmende Sensibilisierung für dieses Thema hergestellt wird. Und es ist eben ganz wichtig, mit diesem Projekt auch ein Zeichen zu setzen. Wir müssen als Justiz klar machen, dass wir dieses Problem erkannt haben, dass wir in diesem Bereich handlungsfähig sind, dass wir den Anspruch haben, Regeln, die offline gelten, auch online durchzusetzen und das in einem gleich effektiven Maße.
Mhm. Aber Sie können ja eigentlich nur ein Zeichen setzen, oder? Also dieses Sonderdezernat Hate Speech, das gibt es jetzt in Nordrhein-Westfalen seit 1,5 Jahren. In Hessen und Bayern gibt es ähnliche Initiativen. Ihre Bilanz nach den 1,5 Jahren sind 80 Strafverfolgungen. Im Vergleich dazu löschen Firmen wie YouTube jährlich zehntausende Postings. Was kann man mit diesem Hate-Speech-Dezernat erreichen, außer halt eben dieses Zeichen zu setzen?
Die Kritik müssen wir uns natürlich gefallen lassen. Im Verhältnis zu dem, was wir an Löschungen bei den Betreibern der sozialen Plattformen sehen, ist das, was wir machen, sicherlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das muss man so offen bezeichnen und das muss man auch so hinnehmen. Andererseits weigern wir uns, und ich glaube, sonst könnten wir unserer täglichen Arbeit auch so nicht nachgehen, so negativ an das Thema heranzugehen. 80 ermittelte Beschuldigte sind besser als gar kein ermittelter Beschuldigter. Und irgendwo muss man eben den Anfang machen. Und wir haben diesen Anfang jetzt gemacht mit diesen Beschuldigten, die wir ermittelt haben. Davon können aber auch andere profitieren. Wir müssen erstmal auch schauen, wie groß ist das Problem eigentlich? Und sind wir mit den Mitteln des Strafrechts eigentlich in der Lage, dieses Problem anzugehen? Man sollte deswegen, und da warne ich auch vor, die Erwartung an Strafverfolgung nicht überhöhen. Wir werden alleine mit Strafverfolgung dieses Problem nicht lösen können.
Also da geht es sicherlich auch um eine andere Kultur im Netz, höre ich da so ein bisschen raus, und eine Bewusstwerdung darüber, dass sich da Menschen miteinander unterhalten.
Ja, ich denke, man muss das Problem wahrscheinlich etwas tiefer angehen. Was wir ja machen, ist ja letztendlich Symptombekämpfung. Nur weil wir Leute für das, was sie getan haben, bestrafen, verhindern wir ja nicht den dahinterstehenden Gedankengang. Wir sollten uns also auch als Gesellschaft kritisch hinterfragen, warum gibt es eigentlich so viele Menschen, die derartige Postings verfassen? Und was müssen wir als Gesellschaft tun, um dagegen anzugehen und das klarzumachen? Wir sind keine Zensurbehörde. Unsere Aufgabe ist es nicht, unzulässige oder aus unserer Sicht unangenehme Meinungen irgendwie unterdrücken zu wollen. Wir müssen durchaus damit leben, dass kritische Beiträge entäußert werden und dass Meinungen auch mal radikaler geäußert werden. Das ist gar nicht unsere Aufgabe und auch nicht unser Anspruch als Staatsanwaltschaft. Es gibt allerdings Regeln, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben. Straftatbestände, die die untere Grenze bezeichnen. Und in seiner Äußerung darf eben niemand diese Grenze unterschreiten. Und wenn er das tut, muss er mit Strafverfolgung rechnen.
Aber wenn Sie diese Grenze jetzt benennen, also wir selber bei Deutschlandfunk Nova, wir erleben ja auch immer wieder Hass im Netz auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wir machen die Erfahrung, dass wir gegen viele Meinungsäußerungen weniger unternehmen können, auch wenn sie wirklich sehr destruktiven und aggressiven Inhalt transportieren. Was würden Sie da sagen? Wie kann man die wichtige Meinungsfreiheit, die ja auch zu Recht sozusagen Aussagen schützt, weiterhin gewährleisten, aber doch auch vielleicht gesetzlich so nachbessern, dass man sich eben nicht diesem stumpfen Hass von manchen Leuten aussetzen muss?
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die wir uns auch regelmäßig stellen. Und ich glaube, dass die Antwort darauf nicht so einfach zu fassen ist und dass es da sicherlich auch kein Patentrezept gibt. Jedenfalls kann ich das Patentrezept so nicht liefern. Ich freue mich, dass wir eben im Projekt Verfolgen statt nur löschen, gerade auch in der Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien, auch als Strafverfolger unseren Blick ein wenig weiten konnten und gerade auch die Landesanstalt für Medien sehr darum bemüht ist, in Fällen, die für uns als Strafrechtler noch nicht fassbar sind, aber die wir doch moralisch als verwerflich betrachten müssen, aktiv zu werden. Das heißt, die Landesanstalt für Medien setzt sich eben auch mit Fragestellungen auseinander. Wie kann ich beispielsweise eine Kommentarspalte vernünftig moderieren? Was ist der richtige Umgang mit Postings, die destruktiv sind, aber eben strafrechtlich nicht fassbar sind?
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis von Ihnen. Wenn ich jetzt als Nutzer unterwegs bin online, wie kann ich denn erkennen, dass etwas strafrechtlich relevant ist, was da geschrieben wird?
Das ist im Einzelfall gar nicht so einfach. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, den wir an den Bürger haben. Das ist überhaupt nicht ihre Aufgabe und das müssen sie auch nicht leisten. Jeder Bürger, der ein Posting sieht, das ihm verdächtig vorkommt, das er für möglicherweise strafrechtlich relevant hält, kann dieses Posting bei jeder Staatsanwaltschaft und jeder Polizeidienststelle anzeigen. Sie haben nichts zu verlieren, ihnen kann an dieser Stelle nichts passieren. Die rechtliche Einordnung übernehmen dann die Profis, diejenigen, die das gelernt haben und diejenigen, die wissen, wie das geht und deren Kernaufgabe das ist.
Christoph Hebecker, Staatsanwalt in NRW. Dort arbeitet er beim Sonderdezernat Hate Speech. Ab 21 der Podcast über Hass im Netz und was man dagegen unternehmen kann. Ich glaube, mindestens zwei Sachen sind dabei rumgekommen. Hass im Netz muss man nicht hinnehmen. Im Gegenteil, man kann etwas dagegen unternehmen. Und Solidarität hilft denen, die den Hass abkriegen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Troisdorf. Zwei Jungen sind beim nächtlichen Autofahren in Troisdorf bei Bonn erwischt worden. Angeblich wollten sie in dem nur Radio hören, dann sei der Kleinwagen plötzlich losgerollt. Sie haben ihn wieder zurückstellen wollen, sagten die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren der Polizei. Gegen 3 Uhr in der Nacht wurde eine Zeugin auf das Auto aufmerksam, das auf einem Parkplatz an einem Gymnasium hin und her fuhr. Als die Beamten eintrafen, seien die Lichter an dem verdächtigen Auto ausgegangen. Der 13-Jährige habe am Steuer gesessen und die nicht sehr plausible Radiogeschichte aufgetischt. Die Polizisten brachten daraufhin beide Freunde zu deren Müttern. Dort stellte sich heraus, dass der Wagen einer Tante gehört, deren Autoschlüssel die Jungs genommen haben. Ob die Jungs Deutschlandfunk Nova gehört haben, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.